Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Ein junger Mann hat gestern Nacht in Marseille mit anderen einen Discounter geplündert. Erzählt hat er das im französischen Fernsehen. Die Stimme wurde anonymisiert. Es ist seine persönliche Rache am System.
Ihr tötet Kinder und wir plündern. Das ist die Rache. Ich habe Küchenpapier, Eis und Kellogg's Müsli mitgenommen. Kellogg's ist sehr teuer. Wir gehen rein, randalieren und lassen den Hass raus über das, was passiert ist. Niall ist ohne Grund getötet worden. Er war jung, so alt wie ich. Er ist nur Auto gefahren und wollte zu seiner Mutter. Und dann wurde er erschossen.
Auch wenn sich die Lage minimal zu beruhigen scheint, seit fast einer Woche gibt es in Frankreich Krawalle und mittlerweile auch Plünderungen. Der Tod des 17-jährigen Nael, der mutmaßlich von einem Polizisten erschossen worden ist, hat all das ausgelöst. Die französische Politik versucht weiter, die Ausschreitungen einzudämmen. Das ist eins unserer Themen. Genauso wie Fußball. Idealerweise fallen da ja Tore, ne? Also wenn es gut läuft. Und in Zukunft könnten das noch mehr Tore werden. Denn es soll eine neue Regel geben. Es geht natürlich ums Abseits. Nova-Reporter Martin Schütz.
Die FIFA überlegt, eine neue Abseitsregel einzuführen, die dann zu bis zu 50% mehr Toren führen soll. Beim 0-0 hilft das auch nicht. Aber
ja. Stell dir das mal vor. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Seit fast anderthalb Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Jeden Tag sterben Menschen. Die schrecklichen Bilder von Butscha sind um die Welt gegangen. Mutmaßlich hat es dort ein Massaker gegeben durch russische Soldaten oder die Stadt Mariupol. Da wurde die Geburtsklinik von russischen Bomben getroffen. Wird man die Menschen, die dafür verantwortlich sind, strafrechtlich belangen können? Um diese Frage zu klären, gibt es eine neue Behörde, das Zentrum für strafrechtliche Verfolgung der russischen Aggression. In Den Haag ist es angesiedelt. Und was da passieren soll, dazu habe ich gesprochen mit Christoph Safferling. Der ist Universitätsprofessor und Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Er beschäftigt sich intensiv mit Fragen unter anderem zu Völkermord oder Kriegsverbrechen. Herr Safferling, dieses neue Zentrum ist gegründet worden von der Behörde Eurojust. Was macht diese Behörde? Wer steckt dahinter?
Also Eurojust ist eine Einrichtung der Europäischen Union. Es gibt sie seit 2002 und der Auftrag dieser Behörde ist so ähnlich wie Europol auf polizeilicher Basis, auf justizieller Ebene innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union Zusammenarbeit zu ermöglichen, zu koordinieren und zu beschleunigen. Und das funktioniert in den letzten Jahren, muss man sagen, immer besser, nachdem das anfangs so ein bisschen schleppend ging. Strafrecht und strafrechtliche Zusammenarbeit ist ja sehr stark abhängig von den nationalen Behörden und wie die da jeweils flexibel reagieren. Und Eurojust hat es also geschafft, hier doch verschiedene Strukturen zu schaffen, die strafrechtliche Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union sehr stark beschleunigen.
Und in diesem Zentrum konkret, was soll da passieren?
Also dieses Zentrum ist jetzt bei Eurojust angesiedelt und dockt da an bei einer anderen Einrichtung, die nennt sich Genocide Network. Das ist also eine Einrichtung, die es schon seit längerem gibt zur Koordinierung von Verfolgung von Straftaten mit völkerstrafrechtlichem Bezug, also vor allem Völkermordverbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Und nun kommt so ein Zentrum dazu, was sich also um dieses vierte internationale Verbrechen noch kümmern soll, das Verbrechen der Aggression. Ja, und hier sollen also die Verfolgungsbemühungen der EU-Mitgliedstaaten in Bezug auf das Verbrechen der Aggression, das eben seitens Russlands gegen der Ukraine vorliegt, hier zu untersuchen und zu ermitteln.
Aber da finde ich den Unterschied nochmal interessant. Vielleicht können Sie uns das erklären. Also jetzt geht es da ja dann nicht um die einzelnen Kriegsverbrechen, sondern der russische Angriffskrieg als solches, der soll ja strafrechtlich verfolgt werden. Wo ist da der Unterschied?
Ja, ganz genau. Also wir kennen im Völkerstrafrecht eben seit dem Nürnberger Prozess 1945 ja vier Tatbestände. Das eine ist eben das, was so bislang immer so geläufiger war, der Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Und das sind im Wesentlichen klassische Strafrechtstatbestände, die eben individuelle Opfer haben und individuelle Täter. Und jetzt hier haben wir eben diesen Sondertatbestand, den es aber auch in Nürnberg eben schon gab, Verbrechen der Aggression, wo es darum geht, dass ein Staat eben sich völkerrechtswidrig verhandelt hat, die Charta der Vereinten Nationen jetzt, wie es modern heißt, manifest, also offensichtlich verletzt hat und die territoriale Integrität eines anderen Staates massiv verletzt hat. Und das ist der Tatbestand und der kann jetzt eben auch strafrechtlich verfolgt werden oder die Verfolgung dahingehend soll halt jetzt ermöglicht werden.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, also das an sich muss man doch dann aber auch erst wirklich nachweisen können, dass es ein Angriffskrieg gewesen ist.
Selbstverständlich. Dass es ein Angriff, ein Akt der Aggression war, wenn ich es mal so rumdrehe, das ist ziemlich offensichtlich. Mhm. Die Charta der Vereinten Nationen wurde hier massiv verletzt. Es gab keinen Grund für Russland, die Ukraine anzugreifen. Was jetzt dann natürlich aber beweistechnisch erfolgen muss, ist der Nachweis, wer ist denn jetzt tatsächlich dafür verantwortlich? Mhm. Also wer hat den entsprechenden Befehl gegeben und wer hat diese Strukturen herbeigeführt, damit dieser Aggressionskrieg überhaupt stattfinden kann, etc. Also wer jetzt konkret strafrechtlich verantwortlich ist, das muss natürlich in einem ordentlichen Strafverfahren dann jetzt hieb- und stichfest bewiesen werden.
Was passiert denn abseits von der Gründung dieses Zentrums eigentlich schon, also vielleicht auch in der Ukraine, um eben Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg verfolgen zu können?
Also die Verfolgung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die ist ja schon seit längerem auch unterwegs. Der Internationale Strafgerichtshof hat also ein Büro in Kiew und das sind also verschiedene internationale Ermittler. Es ist auch ein deutscher Staatsanwalt da, der dort berät. Und da wird halt klein forensische Arbeit getätigt. Da werden Videos ausgewertet, werden Fotos analysiert, da werden Leichen exhumiert etc. Also das ist dieser eine Komplex und bislang gibt es noch keine tatsächlichen Strafverfahren außerhalb der Ukraine. Die Ukraine selbst führt Strafverfahren. Das wird man nochmal genau analysieren müssen, wie rechtsstaatlich die tatsächlich sind. Aber da finden einige Prozesse statt. In den Staaten hier auch wie Deutschland werden zwar Ermittlungen durchgeführt, aber es hat bislang noch keine Prozesse gegeben, weil man noch keinen, sagen, Verdächtigen eindeutig identifizieren konnte, gegen den man ein Verfahren hätte starten können.
Wie realistisch ist das denn? Können Sie das nochmal für uns einschätzen? Also werden oder können russische Kriegsverbrechen, Verbrecher überhaupt zur Verantwortung gezogen werden? Oder ist da die internationale Justiz an der Stelle doch auch machtlos?
Also die internationale Justiz jetzt in Form des Internationalen Strafgerichtshofs hat ja tatsächlich bereits einen Haftbefehl veröffentlicht gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen der Deportation von Kindern, genauso gegen seine Kinderhochkommissarin. Also die internationale Strafjustiz zeigt schon, dass sie fähig ist, zunächst einmal irgendwas Haftbefehle zu erlassen. Ob dann die Verfahren tatsächlich stattfinden, wird die Zeit erweisen. Es geht natürlich nicht schnell, wenn man dann vor allem auch tatsächliche Kriegsverbrechen in dem klassischen Sinne, also das unterschiedlose Bombardieren von zivilen Objekten zum Beispiel, zum Gegenstand einer Anklage machen will, dann muss man natürlich wirklich intensiv Beweismaterial sichten. In Deutschland wird es garantiert auch Prozesse geben. Ich glaube, da sehen wir eine ähnliche Dynamik, wie wir das jetzt zum Beispiel auch in Bezug auf Syrien gesehen haben oder auch schon vorher auf Ex-Jugoslawien. Wir haben hier eine Menge Flüchtlinge aus der Ukraine, Kriegsflüchtlinge. Da werden sich Opfer und Täter wechselseitig auf der Straße erkennen und dann wird es zu Prozessen kommen. Da habe ich keine Zweifel. Früher oder später wird das passieren.
Was passieren soll bei der neu gegründeten Behörde Zentrum für die strafrechtliche Verfolgung der russischen Aggression? Infos dazu von Christoph Safferling von der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fußball könnte einfach sein, ne? Es gibt aber die Abseitsregel und die macht es dann doch irgendwie kompliziert. Fast kein Spiel endet in der Bundesliga oder der Kreisliga, in dem nicht noch nachträglich diskutiert wird, ob das gleiche Höhe war oder doch schon Abseits. Das Thema Abseitsregel bleibt weiter spannend, weil die FIFA eine neue Regel ausprobieren will. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Bei wem ist denn die Vorfreude größer, Abwehr oder Sturm?
Ich glaube ganz eindeutig beim Sturm.
Warum?
Also aktuell wird Abseits ja dann oder auf Abseits entschieden. Wirklich, wenn man es ganz, ganz einfach erklärt, wenn ein Spieler, eine Spielerin in der gegnerischen Hälfte der Torlinie der anderen Mannschaft näher ist als eben der vorletzte Gegenspieler und wenn er dann er oder sie aktiv ins Spiel eingreift. So, wenn die FIFA ihren Plan umsetzen sollte, dann stehen Angreifer oder Angreiferin nicht im Abseits, solange sich ein Körperteil, mit dem man auch ein Tor erzielen darf, auf einer Linie mit der letzten Verteidigerin befindet. Das heißt also, ich kann schon mal loslaufen, mein linker Fuß ist schon vorne, mein Bauch auch und mein rechter Fuß ist noch ungefähr auf deiner Höhe. Dann würde ich aktuell im Abseits stehen, laut der neuen Regel nicht. Und das heißt, man hat dann schon mal ein, zwei Schritte oder kleine Schritte vorwärts gemacht und abseits wäre es dann wirklich nur, wenn ich komplett mit allem, was an mir dran ist, im Abseits stehe. Und dann kann man sagen, abseits.
Okay, und warum würden davon die Offensiven der Mannschaften profitieren?
Na, weil es dann zum Beispiel möglich ist, dass du dir einen kleinen Vorsprung erläufst. Also, dass SpielerInnen einer angreifenden Mannschaft bei einem Konter einen ganz kurzen Moment früher starten können, also schon Tempo aufgenommen haben und eben nur noch dieses eine Körperteil auf deiner Höhe ist und man dann einfach mit hoher Geschwindigkeit schon mal auf das Tor zulaufen kann und damit eben die Verteidigung übersprintet. Und die FIFA glaubt, dass so bis zu 50% mehr Tore fallen könnten und dass es damit eben das Spiel attraktiver macht.
Okay, 50% finde ich in dem Fall dann schon krass. Woher kommt denn eigentlich die Idee für diese Reform?
Also die kommt vom Ex-Coach Arsène Wenger. Ganz, ganz lange Zeit war er Trainer von Arsenal London, auch sehr, sehr erfolgreich. Der Trainer mit den drittmeisten Champions League-Einsätzen weltweit. Also jemand, der sich sehr gut auskennt im Fußball und auch mit Taktik. Und er ist seit 2018 bei der FIFA für die globale Fußballentwicklung mitverantwortlich. Und ja, er ist auch wohl einer derjenigen, die hinter dieser Idee stecken, die vermutlich zu einer sehr, sehr weitreichenden Veränderung der Abseitsregel führen können, wenn sie denn so kommt.
Wann soll das denn soweit sein, wenn...
Wenn. Also es gibt schon erste Tests im Jugendfußball. Laut Sky soll es zunächst in einigen europäischen Ländern dann weitere Testphasen jetzt geben, und zwar in den Niederlanden, in Schweden und in Italien. In welcher der jeweiligen Ligen das dann stattfinden soll, ist noch unklar. Und auch wie schnell die FIFA dann, nachdem sie das evaluiert hat, über diese ja durchaus folgenschwere Reform entscheidet. Bekannt ist zumindest, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino die Idee gut findet. Und das ist bei so einem Verband wie der FIFA jetzt nicht ganz unerheblich.
Jetzt gehen wir mal davon aus, diese Reform kommt. Bedeutet das denn, dass in Zukunft hier der Video Assistant Referee, also der Kölner Keller, dass er dann weniger zum Einsatz kommt?
Ich glaube es ehrlicherweise nicht, weil es wird auch weiterhin strittige Szenen geben, bei denen es dann eben um diese berühmten paar Millimeter geht. War die Hacke doch noch auf Höhe der Fußspitze oder was auch immer? Da werden Lineale angelegt werden müssen. Und damit wird es dann auch weiterhin vermutlich zu elendlangen Wartezeiten für die Fans im Stadion und zu Hause beim Videobeweis geben. Und wenn es knapp ist, dann muss die Szene im Zweifel halt mehrfach gecheckt werden und das kostet einfach Zeit.
Wird sich denn der Fußball sonst deutlich wegen der möglichen anderen Abseitsregel verändern?
Also davon gehen zumindest viele Sportseiten im Netz aus. Allerdings werden sie jetzt noch nicht wenig konkret, dass sie sagen, das verändert das und das so und so und so. Also eine Theorie ist beispielsweise, dass die Stürmer dadurch, dass sie ein bisschen schneller vorrücken, mutmaßlich dann in der Situation, dass sich die Verteidiger dann anders absichern müssen. Das könnte bedeuten, dass sie eben schneller und aggressiver aufrücken und da eben eine schnellere Bewegung reinbringen, um die Stürmer schneller ins Abseits zu stellen. Das kann natürlich auch in die Hose gehen, dann hätten wir wieder mehr Tore. Oder aber beide Mannschaften beschließen, sich kompakt hinten reinzustellen, so nach dem Motto, dann können wir nicht überlaufen werden. Was aber dann bedeuten würde, es wird eher in Richtung langes Abtasten gehen, bis ein Tor fällt.
Gibt es denn schon Reaktionen von Fans? Wie finden die das?
Also bisher ist der Aufschrei ausgeblieben und noch befindet sich auch diese mögliche Reform in einem relativ frühen Stadium. Und ich denke mal, das wird dann Fahrt aufnehmen, wenn die FIFA das in Richtung Beschluss bringt.
Die FIFA plant also eine Reform der Abseitsregel. Das soll zu mehr Toren führen. Was darüber bisher bekannt ist, das hat euch unser Nova-Reporter Martin Schütz schon mal zusammengefasst. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir rutschen wie immer ab in einen Machtkampf und in Gewalt, wenn es um die Probleme der Gesellschaft geht. Dieses Land kennt keine Verhandlungen oder Diskussionen. Es geht immer um einen Machtkampf. Mit den Gelbwesten war das so oder mit der Rentenreform. Es ist diese Vorstellung, nur die Gewalt kann den Staat dazu bringen, zu diskutieren.
Das schätzt Alain Boer so ein, der ist französischer Kriminologe. Die Diskussionsgrundlage, von der gerade auch die Rede war, die scheint ja schon länger nicht mehr zu existieren. Seit dem Tod des 17-jährigen Nael durch die Polizei bei einer Verkehrskontrolle gibt es massive Ausschreitungen in Frankreich, brennende Grundschulen, Rathäuser, Autos, Geschäfte. Und am Wochenende haben Randalierer versucht, das Wohnhaus eines Bürgermeisters in Brand zu stecken. Dabei sind seine Frau und seine Kinder verletzt worden. Wie geht's jetzt weiter in Frankreich? Darüber konnte ich sprechen mit Christiane Kess. Das ist unsere Korrespondentin in Paris. Christiane, jetzt sollte ja eigentlich der Präsident Emmanuel Macron am Wochenende zum Staatsbesuch kommen nach Deutschland. Dieser Besuch ist abgesagt worden aufgrund der aktuellen Lage. Was ist denn am Wochenende passiert?
Ja, es hat weiter Ausschreitungen gegeben. Es waren ein bisschen jede Nacht die gleichen Bilder von brennenden Autos, brennenden Bussen, brennenden Mülltonnen, von Geschäften, die geplündert wurden. Also das war, jede Nacht eigentlich waren die gleichen Szenarien, die wir hier beobachten konnten. Und dann am Samstag, am frühen Nachmittag kam die Absage des Staatsbesuches. Das ist hier schon so ein bisschen zumindest unter den Journalisten gemutmaßt worden, ob man das überhaupt machen kann, auf einen Staatsbesuch fahren, während es im eigenen Land so dermaßen brennt. Macron hätte ja in Deutschland ein sehr dichtes und auch sehr bilderreiches, mit schönen Bildern vorgesehenes Programm gehabt. Eine Schifffahrt auf der Spree und der Gang durchs Brandenburger Tor und so weiter. Und ich denke, da ist man dann auch in Kreisen der Regierung zu dem Schluss gekommen, das sieht nicht so gut aus, wenn es hier an jeder Ecke brennt. Es ist erst in der letzten Nacht etwas ruhiger geworden. Es hat ja verschiedene Maßnahmen gegeben, Aufrufe zur Ruhe, Appelle an die Eltern von der Regierung. Auch die sozialen Netzwerke sind ins Visier genommen worden, damit sich die Jugendlichen, die randalieren, dort nicht mehr so schnell organisieren können. Und es hat ein massives Polizeiaufgebot gegeben.
Am Dienstag, also morgen, will Macron ja die Bürgermeister treffen, deren Gemeinden besonders betroffen sind, eben von diesen Ausschreitungen. Was soll auf diesem Treffen passieren? Will er sich da Ratschläge holen oder was ist der Plan?
Ja, also das wird ein recht großes Treffen. Es sollen ja mehr als 200 Bürgermeister sein, weil eben oft die Rathäuser zur Zielscheibe auch geworden sind bei diesen Ausschreitungen der letzten Nächte. Ich nenne ein besonders schlimmes Beispiel, Vincent Chambrun, Bürgermeister von L'Île-aux-Roses, eine kleine Stadt südlich von Paris. Bei ihm ist das Privathaus angegriffen worden und angezündet worden und seine Frau musste mit den Kindern fliehen. Macron will im Prinzip bei diesem Treffen nach diesen Szenen, die sich da abgespielt haben, den Bürgermeistern einmal Unterstützung aussprechen, auch Empathie zeigen. Es soll auch um mehr Schutz gehen für die Bürgermeister, die eben so stark in die Ziellinie auch geraten sind in den letzten Tagen. Und Macron will verstehen, was im Land passiert. Also es gibt jetzt wirklich, ich glaube, in seinem Kopf diesen Plan zu sagen, da muss mehr passieren, als jetzt nur Ruhe und Ordnung wiederherzustellen mit einem hohen Aufgebot an Sicherheitskräften und vielen Maßnahmen dazu, sondern wir müssen wirklich verstehen, was da abläuft. Und das ist ja alles im Moment noch nicht so ganz klar. Also es wird darum gehen, bei diesem Treffen gemeinsam mit den Bürgermeistern, die nahe an den Menschen sind und vor Ort sind, die Lage vielleicht sogar besser einschätzen können als jemand in der Regierung, um mit diesen zusammen an Lösungen zu arbeiten.
Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Menschen aus den Vororten, aus den Banlieues massiven Protest ausüben. 2005, das war auch so ein Jahr, da hat es wochenlange Proteste und Gewalt nach dem Tod von zwei Teenagern gegeben. Auch damals ist die Polizei verantwortlich gemacht worden. Warum scheint sich nach 20 Jahren grundsätzlich nichts geändert zu haben? Weil die meisten Jugendlichen, die heute protestieren, die dürften sich ja nicht wirklich mehr aktiv daran erinnern, was damals passiert ist.
Ja, also die Regierung will das noch nicht als Aufstände der Vorstädte definieren. Es gibt, wie gesagt, noch keine genaue Auswertung der Profile der Jugendlichen. Aber die Medien hier haben das schon sehr stark, finde ich, in diese Richtung interpretiert. Und man liest das auch so ein bisschen aus den Bildern raus. Es gab in den letzten Tagen 3200 Festnahmen. Das Durchschnittsalter lag bei 17. Teilweise sind 12- oder 13-Jährige festgenommen worden. Also, dass es ein sehr großer Teil an jungen Leuten ist, das ist klar, das belegen die Zahlen. Und die Gewalt hat jetzt auch zu einem großen Teil in den Banlieues, also in diesen französischen Vorstädten, stattgefunden. Und der Ausgangspunkt, dürfen wir ja nicht vergessen, ist ja nach wie vor dieses Video der tödlichen Verkehrskontrolle und der Umgang der Polizei mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Also alles das, was auch in diese Diskussion über die Banlieues immer wieder mit reinspielt. Es gibt diese These von Soziologen, dass es jetzt eine sehr starke Identifikation mit dem erschossenen Nahel gibt, weil eben viele junge Leute aus diesen Vierteln schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Und du sagst ja, die können sich doch gar nicht mehr daran erinnern, was 2005 passiert ist. Aber die wissen das tatsächlich aus Erzählungen. Also die meisten von den jungen Menschen, die heute in diesen Vorstädten 12, 13 oder 14 sind, die kennen genau diese Geschichte von 2005. Also die wissen die Vorgeschichte. Und das hat wahrscheinlich auch heute bei diesen Jungen sehr stark zu einer Identifikation geführt mit dem erschossenen Nahel.
Wie so eine Art kollektives Gedächtnis, das hat sich dann einfach festgesetzt. Okay, auf der anderen Seite, auch das muss man sagen, nutzen rechte Gruppen und Parteien solche Situationen gerne aus, um Stimmung zu machen. Passiert das momentan auch in Frankreich?
Also ein ganz deutliches Beispiel von Stimmungsmache ist der extrem rechte Politiker Jean Messiaen. Er gehört der Partei Reconquête an, des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Éric Zemmour. Und er hat eine Online-Spendensammlung für den Polizisten ins Leben gerufen, der mutmaßlich Nahel erschossen hat und für dessen Familie. Und das polarisiert hier gerade sehr stark. Mehrere politische Verantwortliche verlangen, dass diese Spendenaktion gestoppt wird. Es ist noch gar nicht klar, ob das überhaupt rechtlich möglich ist, dass man da Einhalt gebietet. Es gibt unterschiedliche Meinungen generell zu den Vorfällen. Also das würde ich nicht alles als Stimmungsmache bezeichnen, wobei natürlich rechte und extrem rechte politische Vertreterinnen und Vertreter das Thema Migration wieder in den Vordergrund rücken. Auch der Rassemblement National mit Marine Le Pen. Allerdings ist sie zurückhaltender als früher. Sie versucht sich ja eher so ein staatsmännisches Image aufzubauen.
Christiane Käs aus Paris mit aktuellen Infos zur Lage in Frankreich. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Soll man oder soll man nicht so umfangreich über die AfD berichten, wie es im Moment passiert? Das ist eine Frage, die sich viele Medienhäuser und Redaktionen gerade stellen. Einerseits gibt es natürlich eine Informationspflicht und auch ein Interesse daran. Und es ist wichtig, über eine Partei zu berichten, die demokratische Strukturen ablehnt. Oder macht man die Partei, die AfD, damit nur stärker und gibt ihnen damit auch noch einen Push? Nova-Reporter Martin Krinner hat sich heute mit diesem Thema auseinandergesetzt und fasst euch erstmal zusammen, warum diese Fragen im Moment so wichtig sind.
Vor gut einer Woche war das hier die große Schlagzeile über die AfD.
Zum ersten Mal wird die AfD in Deutschland einen Landrat stellen, und zwar im Landkreis Sonneberg in Thüringen. Dort hat AfD-Kandidat Sesselmann die Stichwahl um das kommunale Spitzenamt klar für sich entschieden, mit deutlichem Abstand vor Amtsinhaber Köpper von der CDU.
Zu sagen hat so ein Landrat zwar nicht besonders viel, trotzdem haben einige Leute das als Dammbruch bezeichnet, weil zum ersten Mal ein AfD-Mitglied in ein politisches Amt gewählt wurde. Und gestern ging es dann weiter. Die Gemeinde Ragun-Jesnitz im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt hat knapp 8000 wahlberechtigte Einwohner. Gestern gab es dort eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Und gewonnen hat ein weiteres Mal der Mann von der AfD.
Der erste AfD-Bürgermeister in Deutschland. Hannes Loth! Yeah!
Das Ergebnis war nun denkbar knapp. Am Ende hatte Hannes Loth keine 200 Stimmen Vorsprung, aber Mehrheit bleibt Mehrheit. Und jetzt kommt der zweite AfDler ins Amt. Die AfD ist gerade im Umfrage hoch. Bei Forsa, bei YouGov, bei der Forschungsgruppe Wahlen und in allen möglichen anderen bundesweiten Sonntagsfragen kommt sie auf etwa 20% und liegt damit vor der SPD. Nun will die Partei sogar eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers stellen. Der Stern hat deswegen vor kurzem ein Interview mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel geführt. Er hat ein großes Bild von ihr auf das Cover genommen und das Interview im Heft, zwar gekürzt, aber sonst im Wortlaut abgedruckt. Der Titel dazu war zwar klar, er hieß »Was können Sie eigentlich außer Hass, Frau Weidel?« geschrieben teilweise in Frakturschrift. Aber die Reaktionen auf diese große Bühne waren, naja, sagen wir mal, unterschiedlich. Eine laute Beschwerde per Twitter kam von der Amadeu-Antonio-Stiftung.
Von Mut gegen rechte Gewalt zur Ermutigung rechter Gewalt? Was ist da los? Aufwertung, Verharmlosung und Normalisierung der AfD, alle Frau Weidel, geht gar nicht.
Und die Buchautorin und Antirassismus-Aktivistin Jasmina Kuhnke meint ganz einfach:
Man redet nicht mit Nazis.
Auf der anderen Seite gab es aber auch Befürworter des Interviews. Der Journalist und Autor Hasnain Kasim hat getwittert:
Früher hätte ich gesagt, so einen Titel sollte man nicht machen. Keine Bühne der AfD. Aber ich habe mich überzeugen lassen, dass man diese Leute argumentativ stellen muss.
Und der Autor und Kommunikationsberater Hendrik Widowild schreibt:
Die AfD wird nicht durch Titelbilder stark. Die AfD ist stark. Wir müssen da hinschauen, ob wir wollen oder nicht.
Ebenfalls an dieser Debatte beteiligt hat sich Ann-Kathrin Müller. Sie ist Journalistin beim Spiegel und berichtet schon seit mehreren Jahren kritisch über die AfD. Vor kurzem hat sie den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur ein Interview gegeben. Und dort meinte sie:
Also wir müssen sehen, die AfD ist eine Partei, die ist mit etwas über 10% in den Bundestag gekommen. Wenn man sich überlegt, dass sie erst 10 Jahre alt ist, gar nicht koalitionsfähig und damit auch nicht regierungsfähig ist, weil eben alle anderen Parteien sagen, wir wollen nicht mit ihr koalieren, dann wird sie ganz schön viel beachtet.
Im Grunde genommen findet sie es ja auch richtig, eine Partei, die zu großen Teilen die Demokratie beschädigen will, genau zu beobachten und auch darüber zu berichten. Mit der Art und Weise dieser Berichterstattung ist sie aber nicht immer einverstanden.
Denn zum Beispiel so zu tun, als hätte die AfD eine wirkliche Chance, den Kanzler bzw. die Kanzlerin zu stellen, die ist irreführend, meint Ann-Kathrin Müller.
Auch das hat man beim Stern leider gemacht. Man hat sie gefragt, wenn sie Kanzlerin wären 2025, was würden sie denn dann tun? Das hilft natürlich, dieses Narrativ, diese Erzählung der AfD zu stärken, so dass sie diese Option überhaupt haben. Also natürlich können sie eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten aufstellen, aber es ist natürlich ein Schauspiel. Und dafür, dass die AfD immer allen anderen vorwirft, sozusagen in der Politik zu schauspielen und ein Theater aufzuführen, macht sie das eben am liebsten selbst und projiziert da eigentlich eher. Und da sollten wir nicht ihnen auch noch die Bühne für geben.
Also die Frage war ja, darf man jetzt über die AfD berichten oder darf man das nicht? Und die Antwort heißt, na klar darf man das. Journalisten müssen es sogar, wenn sie ihren Job ernst nehmen. Die Frage ist allerdings, wie macht man das? Und da müssen Medienschaffende eben vorsichtig sein, dass sie Parteien im Allgemeinen und der AfD im Besonderen nicht auf den Leim gehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass Schottland sich gerne abnabeln würde vom Vereinigten Königreich, das ist immer mal wieder Thema, auch hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Neu im Club derjenigen, die gerne unabhängig wären, obwohl sie offiziell zu Great Britain gehören, sind die Orkney-Inseln. Ja, schon mal gehört. Wo liegen die nochmal? Die Orkney-Inseln liegen ganz im Norden, mitten im Nordatlantik vor der schottischen Küste. Und der Gemeindevorsteher James Stocken, der hat in einem BBC-Interview jetzt angekündigt, dass man andere Regierungsformen in Betracht ziehe. Und schwupps ist die Rede vom Orksit. Christoph Prössel in London kann uns die Geschichte erklären. Christoph, warum wollen denn die Orkney-Inseln weg vom Vereinigten Königreich?
Die fühlen sich benachteiligt. Und zwar hat der Bürgermeister sehr deutlich gemacht, dass er schon seit Jahren versucht, beispielsweise Geld zu bekommen für die Fähren, die zwischen den einzelnen Inseln verkehren. Diese Inselgruppe hat über 70 verschiedene Inseln. Das heißt, man braucht diese Fähren, man muss dort den Verkehr aufrechterhalten. Er verlangt schon seit Jahren Geld und hört dann immer, ist gerade nicht so gut, wir müssen noch mal warten, vielleicht noch eine Studie. Und er hat jetzt einfach die Schnauze voll, wird auf der Straße auch schon von den Leuten gefragt, so, jetzt müssen wir mal raus, jetzt müssen wir was machen. Und deswegen jetzt noch mal dieser Antrag, diese Abstimmung darüber, ob man andere Formen prüft, also auch den Orksit.
Okay, also das ist jetzt seine Idee dazu, dass es nur so funktioniert für die Inselgruppe, oder hat er da irgendwas anderes im Sinn oder eine Idee?
Also in diesem Antrag, der jetzt diskutiert wird, da steht drin, wir sollten mal nach einer anderen Lösung gucken. Und da könnte dann zum Beispiel auch dabei sein, dass man Kronbesitz wird, also so einen rechtlichen Status bekommt wie einige Inseln im Ärmelkanal. Die dürfen dann auch eigene Gesetze zum Beispiel machen und unterstehen der britischen Krone direkt. Aber da ist eben auch dieser Punkt drin, sich ganz zu verabschieden aus dem Vereinigten Königreich und dann ein selbstständig verwaltetes Gebiet von Norwegen zu werden. Das soll geprüft werden, da soll es dann verschiedene Untersuchungen geben und wahrscheinlich geht es auch um die Frage, was ist überhaupt rechtlich möglich.
Ah, okay, Norwegen. Das ist jetzt also das, was im Spiel ist. Okay, woher kommt da die Nähe zu diesem Land? Also auf der Karte liegen die Inseln ja viel, viel näher an UK als an Norwegen.
Ja, das stimmt. Aber wenn man mal das Lineal anlegt, dann fällt schon auf, dass beispielsweise London ungefähr ähnlich weit weg ist wie die norwegische Küste. Und dann gibt es natürlich auch noch historische Bezüge. Bis 1472 waren diese Inseln nicht im Besitz von Schottland, gehörten also zu Dänemark bzw. Norwegen. Da merkt man dann auch, dass da ein ganz anderer kultureller Bezugsraum vorhanden ist. Deswegen also auch durchaus dieses Nachdenken über die Zugehörigkeit zu Norwegen.
Und wenn das jetzt ernsthaft verfolgt werden würde, also sich unabhängig erklären, geht das denn so einfach oder ist das ein Prozess, der sich dann über Jahre zieht oder kann man schon sagen, naja, das wird wahrscheinlich nichts?
Also ich habe da große Bedenken, dass das so einfach möglich ist. Das würden sonst sicherlich auch andere tun. Die genaue rechtliche Lage, die wird im Moment hier auch noch gar nicht so diskutiert. Ich glaube, es geht im Moment auch stark um dieses Signal, dass man dort also die Nase voll hat und raus will. Interessant ist auch zu sehen, dass die durchaus nicht nur argumentieren mit dem Geld für die Fähren zum Beispiel, sondern die sagen auch, wir haben über Jahrzehnte zuverlässig geliefert. Hier in unserem Seegebiet wurde auch immer immer nach Öl gebohrt. Wir sind die Region, wo man beispielsweise auch viele Windparks aufstellen kann, also in der See Strom gewinnen kann, ökologischen Strom gewinnen kann. Und oben in den Shetlands, da wird das auch schon gemacht. Und deswegen will man jetzt eine Perspektive haben, also insgesamt mehr Unterstützung. Also es ist im Grunde auch ein Streit um Beachtung, um Regionalpolitik, wie ein Land mit seinen Regionen umgeht und die Menschen daran partizipieren lässt.
Ja, so wenn du jetzt sagst, also es geht um Beachtung, geht es vielleicht auch einfach darum, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Also könnte das auch einfach nur so eine komplett gut ausgedachte PR-Nummer sein?
Vielleicht auch beides. Man kann ja mal fordern, den Orksit, in der Hoffnung, dass es dazu führt, dass es dazu nicht kommen muss. Aber wenn es dann eben weiter so verhakelt ist, dann kann man ja durchaus den Weg noch weiter beschreiten. Also ich glaube, eine Menge PR ist damit drin.
Naja, und wir haben jetzt auch mal drüber gesprochen, ne? Die Orkney-Inseln, die wollen unabhängig werden von Großbritannien, vom Vereinigten Königreich. Wie viel da jetzt PR ist und wie viel davon ernst gemeint. Naja, man kann es nicht so ganz genau auseinanderhalten. Wir haben vor der Sendung auf jeden Fall drüber gesprochen mit unserem Korrespondenten in London, mit Christoph Prössel.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.